Ja, es sind nun schon einige Jahre, seit wir hier waren, und wir sind dem Herrn dankbar, dass er es ermöglicht hat, wieder die verschiedenen Gemeinden zu besuchen. Inzwischen ging es durch einige Tiefen, was die Gesundheit betrifft, aber als der Herr wieder Kräfte herstellte, überlegten wir wieder eine neue Reise, und der Herr hat Gnade gegeben. Unser erster Aufenthalt war in Kanada, in Manitoba. Wir wohnen ja in Kelowna in British Columbia. Und wir flogen dann nach Steinbach bzw. Winnipeg und fuhren dann nach Steinbach. Dort dienten wir 6 Tage in einer Gemeinde. Meine Frau hatte mehrere Frauenstunden dort. Ich denke 4 an der Zahl. Es war eine herzliche Aufnahme da und eine freundliche Gemeinschaft. Und dann sind wir weitergeflogen und die letzten Tage waren wir von Samstag und Sonntag waren wir in Hamm in der Gemeinde dort. Und heute sind wir für 3 Tage hier. Der Herr möchte Gnade schenken, dass sein Wort das ausrichtet in unseren Herzen. Und das schließt mich ein, wozu er es gesandt hat. Es sind dunkle Tage, denen wir entgegengehen. Ich denke, wir merken, dass die Zeiten schwieriger geworden sind. Die Gemeinde Jesu lebt immer in dunklen Tagen, aber es gibt ja die letzte Zeit, die sogenannte Endzeit ebenfalls, und die Schrift verheißt uns, dass dann die Dunkelheit in starkem Maße zunehmen wird. Kinder Gottes werden in vermehrtem Maße den Hass der Welt verspüren müssen. Damit müssen wir rechnen. Wir sind ein Volk, das immer wieder von Land zu Land geflohen ist, um eine neue Heimat zu finden. Eine solche Fluchtmöglichkeit hat seine Grenzen. Früher oder später wird die Not uns so ereilen, dass wir wirklich Stellung beziehen müssen, wie schon manche vor uns es tun mussten. Und wir sollten uns darauf gefasst machen. Jeder von uns wird früher oder später geprüft werden auf seine Liebe zu Jesus hin. Und da gilt es, in rechter Weise leben zu lernen. Ein Bruder erzählte kurz vor dem Beginn der Versammlung, seine Tochter hätte entdeckt, worüber ich sprechen werde. Es sei ein Text aus dem Epheserbrief. Das stimmt schon. Sie hatte Kapitel 5 gelesen. Da würde vom Leben im Licht stehen. Da hat sie es wirklich getroffen. Ein Leben im Licht, darum geht es wirklich. Wenn wir hier in dieser dunklen Welt bestehen wollen, dann werden wir zu lernen haben, im Licht zu leben, denn diese Welt ist dunkel. Der Apostel sagt in Epheser 5, die Tage sind böse, kauft die Zeit aus. Sie sind angefüllt mit bösem Angebot, mit bösen Einflüssen, mit bösen Absichten uns gegenüber. Es gilt also, die Zeit in rechter Weise zu kaufen, etwas abzugeben, damit wir die Zeit für Jesus verwenden können. Zu lernen, nicht für uns selbst zu leben, sondern für ihn. Wenn wir in dieser Welt etwas für Jesus ausrichten wollen, dann wird es nötig sein, im Himmel leben zu lernen, im Land des Lichts. Nur die, die himmlisch gesonnen sind, sind auf der Erde tauglich. Wenn wir hier bewahrt werden wollen, dann müssen wir lernen, im Himmel zu leben. Wir leben zu sehr in dieser Welt. Unsere 5 Sinne, das Sehen, das Hören, das Spüren, das Empfinden, das Schmecken, ist zu sehr gebannt, vereinnahmt vom Irdischen. Wir sehen zu viel Irdisches. Wir hören zu viel Irdisches. Wir schmecken zu viel Irdisches, genießen es. Irgendwo werden wir verzichten müssen, kaufen müssen, abgeben müssen und Himmlisches zu schauen lernen, Himmlisches zu hören lernen, Himmlisches zu genießen lernen. Es ist mein inniger Wunsch, dass ich dazu beitragen kann, dass wir lernen, im Wort Gottes zu leben, von morgens bis abends, in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Kennst du das? Wie lange ist es, seit du gebetet hast? 5 Minuten? 1 Stunde? 1 Tag? Spurgeon sagte einmal, die Schrift würde sagen, betet ohne Unterlass. Nun, das ginge eigentlich nicht. Man könne nicht fortlaufend beten. Und das ist auch nicht, was der Apostel meint. Er meint, dass das Beten nicht aufhören soll. Das Beten überhaupt. Und er sagt, es gehen wohl doch nicht 15 Minuten vorbei, bis man wieder betet. Das ist sehr praktisch. Das heißt nicht, dass wir unser Beten auf ein 15-minütiges Programm einstellen sollten, mechanisch. Das wäre wieder irdisch gedacht. Sondern es ist ein Hinweis darauf, dass wir ständig in unserem Innern mit dem Herrn verkehren dürfen. Und auch ich muss es immer wieder lernen, alles ins Gebet zu nehmen und zu lernen, dass der Herr Gebete erhört. Im Alter vergisst man mehr als in der jugendlichen Zeit. Da kann man mehr behalten. Kinder lernen sehr schnell. Aber im Alter vergisst man. Und diese Tatsache bedroht mich etwas. Ich habe noch viel zu tun, meine ich. Und wenn ich vergesse, dann bin ich bange, dass ich meine Arbeit nicht mehr tun kann. Denn in meiner Arbeit bin ich abhängig vom Gedächtnis. Und dann bete ich, Herr, lass mich behalten. Und der Herr erhört. Ich bin so dankbar, dass ich in diesen Tagen, in denen ich das Wort zu verkünden hatte, etwas strenger wieder als schon mal. In Kelowna predige ich nicht so oft, das schreibe ich mir. Jetzt ist die Verkündigung wieder gefragt. Dann hatte ich schon etwas Bange. Werde ich mitten in der Predigt den Faden verlieren? Aber der Herr hat viel Gnade geschenkt. Man betet und der Herr erhört. Wenn er haben will, dass ich predigen soll, dann kann er auch das Gedächtnis geben. Du hast etwas verloren. Vielleicht ein Tuch, vielleicht die Brille, vielleicht ein Buch, vielleicht einen Schlüssel. Dann betet man. Das ist das Erste. Und immer wieder erhört der Herr Gebete. So lebt man mit dem Herrn. Hat man Schwierigkeiten mit den Kindern? Man betet. Man betet weiter. Wir haben jahrelang für 2 unserer Kinder ganz besonders gebetet. Endlich erhört der Herr. Das macht Freude. Manchmal verliert man den Mut. Man meint, es hat doch keinen Sinn zu beten, weil man merkt, ja, es scheint keine Erhörung zu sein. Mir scheint, es liegt eher am Beten. Man betet nicht genug. Man meint, man hätte es gemacht, wenn man mal gebetet hatte. So ist es nicht. Paulus meint, was er sagt, betet ohne Unterlass oder ohne es zu unterlassen. Und wir unterlassen es zu lange. Wir sollten lernen, wirklich in der Gemeinschaft mit Herrn zu leben. Wenn wir aufstehen, schon bevor wir aufstehen, wenn die Augen sich öffnen, das Erste darf, wie David sagt, ich bin jetzt bei dir. Wenn ich erwache, bin ich bei dir. Und dann genießt man die Gemeinschaft mit dem Herrn, betet, steht auf, betet weiter, wäscht sich, kleidet sich, betet während der Zeit. Geht an die Arbeit, betend. Geht zum Wort Gottes, betend. Liest, betend. Und so darf man durch den Tag gehen. So lernt man im Himmel zu leben, im Licht zu leben, zu wandeln. Und dann begegnet man den dunklen Ereignissen des Tages ganz anders. Dann kann der Herr wirken. Manchmal ist die Prüfung dann doch lange, aber der Herr hört immer wieder. Wir haben einen lebendigen Gott, einen wahren Gott. Und es lohnt sich, das Irdische abzugeben und für ihn da zu sein. Ich möchte 3 Verse lesen aus der Offenbarung, bevor wir zum Epheserbrief kommen. Denn was ich jetzt am Anfang sage, ist etwas Grundsätzliches. Ich erkläre, warum ich mit dem Epheserbrief umgehe. Der Epheserbrief kann in 2 Teile aufgeteilt werden. Er hat 6 Kapitel. Die ersten 3 Kapitel zeigen das Volk Gottes im Himmel, wo es herkommt, wie es da aussieht. Der Apostel Paulus öffnet die Pforten des Himmels und lässt uns hineinschauen, dort, wo unser Zuhause ist. Dort lässt er uns weilen. Und diese Kapitel sind gekennzeichnet von langen Gebeten. Der größte Teil von Kapitel 1 ist Gebet. Der größte Teil von Kapitel 3 ist Gebet oder Bericht von Gebet. Kapitel 2 berichtet uns, wie es dazu gekommen ist, dass wir zur Familie Gottes gehören. In Kapitel 4, Vers 1, nimmt er uns gleichsam aus den himmlischen Bereichen und versetzt uns wieder auf die Erde, aus der wir erlöst wurden. Aber wir kommen jetzt anders dahin. Wir sind Zeugen, wir sind Fremdkörper in dieser Welt und sind jetzt als Zeugen in die Welt gesandt. Wir sind gerufen und als Gerufene beschreibt jetzt Paulus unser Leben in dieser Welt. Kapitel 4, 5 und 6 beschreiben dieses Leben in dieser Welt. Also, bevor Paulus von unseren Aufgaben in dieser Welt spricht, nimmt er sich Zeit, unser Leben im Himmlischen zu betrachten. Und das wollen wir in diesen Tagen tun. Um zu zeigen, dass das wirklich auch so in der Praxis ist, schlagen wir Offenbarung Kapitel 12 auf. Offenbarung Kapitel 12. Da wollen wir die Verse 10 bis 12 lesen. Und ich hörte eine große, laute Stimme im Himmel sagen: Jetzt ist das Heil und die Kraft und die Königsherrschaft unseres Gottes geworden, gekommen. Und die Autorität oder Vollmacht seines Gesalbten, weil der Verkläger unserer Brüder niedergeworfen ist. Die Autorität des Gesalbten, des Christus, wird heute abgelehnt. Der Name soll nicht mehr in der Öffentlichkeit genannt werden. Es gibt Gesetzgebung desbezüglich. Gott und Christus ganz besonders werden aus dem öffentlichen Leben verdrängt, ganz bewusst. Und er soll nur noch in solchen Räumen wie diesem genannt werden. Da wird es noch erlaubt. Wie lange, wissen wir nicht. aber es geht um den Namen Jesu und um seine Autorität. Was Jesus einmal, als er auf der Erde war, sagte, das stimmt heute. Menschen sagen, wenn sie losgelassen werden und ihr Wesen treiben dürfen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Das ist das Wesen des Herzens des Menschen. Er will nicht, dass Gott über ihn herrsche. Christ zu werden heißt, diese Auflehnung aufzugeben, die im Garten Eden begann. Eva und Adam sagten, wir wollen nicht, dass Gott über uns herrsche, und gaben die Vollmacht über ihr Leben dem Feind. Das war auf dem Spiel, Gottes Autorität. Und sie hörten nicht auf Gott, sondern auf die Stimme des Feindes. Wir, die wir zu Jesus gefunden haben, leben nach der Vollmacht, der Autorität unseres Herrn. Aber das ist nicht selbstverständlich. Das will geübt werden. In der Ehe, in der Familie, auf dem Arbeitsplatz wollen wir unsere Zeit, unsere Gedanken, unsere Tätigkeit unter die Vollmacht, unter die Autorität unseres Herrn Jesus stellen. Wir wollen lernen, unter seiner Königsherrschaft zu leben. Es wird die Zeit kommen, wo Jesus seine Autorität erkennbar macht und mit Gewalt wird er sie wieder aufrichten. Dann kommt das Gericht. Aber heute lässt er es zu, dass sein Name verdrängt wird. Wir aber wollen ihm nachfolgen und unser Leben ihm unterstellen. Jetzt ist das Heil und die Kraft und die Königsherrschaft unseres Gottes geworden oder gekommen und die Autorität seines Gesalbten, weil der Verkläger unserer Brüder niedergeworfen ist, der sie verklagte vor unserem Gott Tag und Nacht. Und gleich anschließend fügt sich Folgendes an. Vers 10, den wir eben gelesen haben, schließt sich an einen Kampf an, der im Himmlischen stattfand, zwischen Engeln, Bösen und Guten. Und der ganze Text scheint anzudeuten, dass während wir hier unseren Kampf führen, hinter den Kulissen gleichzeitig gekämpft wird zwischen guten und bösen Mächten. Und es scheint, als ob wir entscheiden, wie der Kampf dort ausgehen soll. Denn jetzt kommt das Geheimnis. Sie, das heißt wir, die Christen, die Kinder Gottes, die Nachfolger Jesu, sie überwanden ihn, wen? Den Feind. Den Kläger. Sie überwanden ihn, Kraft des Blutes des Lammes. Wie überwindet man Kraft des Blutes des Lammes? Was hat das mit Kampf zu tun? Was hat das mit uns zu tun? Es war doch 2000 Jahre zurück. Das Blut des Lammes ist an unserer Stelle geflossen. Er wurde zum Opferlamm an unserer Stelle. Und wenn wir das immer wieder für uns bejahen, hat der Feind kein Anrecht an uns. Dann verliert sein Griff die Spannung, die Macht. Er muss loslassen. Aber er greift an. Aber solche Angriffe sind nichtig, wenn wir Jesus festhalten und es zulassen, dass er uns festhält. Und es geht immer wieder um diese Stellvertretung, dass wir nicht mit unserer eigenen Leistung, mit unserer eigenen Gerechtigkeit rechnen. Nicht unsere Treue ist es, nicht unsere Tränen, so singt der Sänger. Und ich denke, das Lied dürfte in unserem Gesangbuch sein. Nicht die sind es, die Gott beeindrucken, nur das Blut des Lammes. Wenn das nicht die Brille Gottes ist, durch die er uns sieht, dann sind wir verloren. Aber dadurch können wir Sieger sein, wenn wir uns immer wieder darauf verlassen, nicht meine Gerechtigkeit, sondern das Blut des Lammes floss für mich und alle meine Schuld ist gedeckt. Und wenn Schuld wieder aufkommt, bringen wir sie unter das Blut. Das heißt, wir berufen uns auf seinen Tod für uns und nehmen die Vergebung an, die angeboten wird. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, und zwar sofort. Und so dürfen wir weiter Sieger sein über den Teufel und allen seinen Angriffen. Sie überwanden ihn Kraft des stellvertretenden Blutes des Lammes. Wir berufen uns auf ihn. Er ist an unserer Stelle gestorben. Dann weiter. Es gibt einen zweiten Schlüssel. Sie überwanden ihn Kraft des Blutes des Lammes und Kraft des Wortes ihres Zeugnisses. Die Offenbarung hat zwei Ausdrücke, die den Text gleichsam begleiten oder immer wieder aufkommen. Das beginnt in Kapitel 1. Der Apostel Johannes war auf Patmos wegen des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu Christi. Das sind zwei Kreise. Der größere Kreis ist das Wort Gottes. Der innere Kreis ist das Zeugnis von Jesus Christus. Der Wert des Wortes Gottes liegt im Zeugnis von Jesus Christus. Das steht gegen Ende der Offenbarung. Dort lesen wir, der Apostel Johannes meint also, eine göttliche Person vor sich zu haben und will niederfallen und anbeten. Aber es stellt sich heraus, das ist ein himmlischer Bote, ein Engel. Und er sagt, Moment, nicht. Bete Gott an. Und dann eröffnet er ihm, dass das unter anderem, dass das Zeugnis von Jesus Christus der Geist der Weissagung ist. Was der Geist ist, das sagt uns Jakobus wiederum. In einem seiner Kapitel sagt er, es ist so mit dem Glauben, er lebt oder er ist tot. So wie der Körper ohne Geist leblos ist, so ist der Glaube ohne Tat, ohne Frucht, tot. Der Leib braucht einen Geist. Der Herr Becker, der abgeschieden ist, ist eine Leiche. Der Geist ist irgendwo anders. Was unser Pastor in Kelowna einmal sagte bei einer Bestattungsfeier, war sehr treffend. Mit dem Tode ist es so. Man ist in einem Raum, in dem Raum eines Kranken, erlebt. Und mit einmal ist es so, wie wenn jemand das Zimmer verlassen hat. Der Kranke ist gestorben und tatsächlich, er ist nicht mehr da. Man sieht dieselbe Person an, den Körper, aber es ist anders. Jemand ist aus dem Zimmer gegangen. Der Geist, der innere Mensch, das Herz dieser Person, das Innere, sowie das körperliche Herz, das Entscheidende ist, das entscheidende Organ in unserem Körper, so ist unser innerer Mensch, das Innere unseres Wesens, das Eigentliche, der eigentliche Mensch. Das Äußere ist die Hülle, das Gefäß, wie die Schrift sagen kann, oder das Zelt, wie Petrus es nennt, oder Haus. Paulus kann es ein Haus nennen. Der Geist ist das Eigentliche. Und nun sagt der Engel zu Johannes, das Zeugnis von Jesus Christus ist der Geist der Weissagung. Weissagung ist die ganze Heilige Schrift, weil sie von Gott uns gegeben ist, als Wort Gottes. Weissagung ist Wort Gottes weitergegeben. Und das Wort Gottes ist Gottes Wort an uns. Aber es ist Wort Gottes, lebendiges Wort Gottes, wegen eines Zeugnisses, das dieses Buch zum lebendigen Buch macht. Und wäre dieses Zeugnis nicht hier drinnen, dann wäre dies ein totes Buch mit vielen Wörtern. Es sind viele Wörter in diesem Buch, die nicht unmittelbar mit Jesus zu tun haben. Da ist die Rede von Assyrien, von Ägypten, von Babylonien. Da ist die Rede von Sternen, von Erde, von Bäumen, von Gras und so weiter. Aber das gehört alles dazu, dass Jesus der Schöpfer von diesem Allen ist. Der Name von Jesus, des Sohnes Gottes, verbindet alles dieses und gibt ihm Leben und Bedeutung. Und das Zeugnis von Jesus Christus, vom ersten Blatt der Bibel bis zum letzten, verleiht diesem Buch seine Bedeutung. In der Bibel geht es um Jesus, um das Heil. Unser Wort Gottes, unser heiliges Buch, ist ein Buch vom Heil in Christus Jesus. Das macht es zu unserer Bibel. Und dieses Wort Gottes darf uns Sieg geben. So wie Jesus das Wort Gottes in den Mund nahm und über den Feind siegte in der Versuchung, so dürfen wir das tun. Zuerst berufen wir uns auf seinen Tod an unsere Stelle, das ist grundlegend. Und dann wandeln wir mit ihm, mit unserem Zeugnis. Das heißt, wir nehmen sein Wort in unseren Mund. Und jetzt kommt noch ein drittes in diesem Vers. Sie überwanden ihn, Kraft des Blutes des Lammes und Kraft des Wortes ihres Zeugnisses, und liebten nicht ihre Seele bis zum Tode. Jetzt sind wir dran. Als Schuldner vor Gott berufen wir uns auf einen Stellvertreter. Aber dieser, der für uns starb, erwartet von uns, dass wir bereit sind, für ihn zu sterben. Nicht, weil er ein Schuldner ist und einen Stellvertreter braucht, sondern weil wir seinen Sinn, seinen Weg kennen sollen. Paulus sagt, ich will ihn kennen, die Kraft seiner Auferstehung, seine Leiden, sein Wesen im Leiden soll mich kennzeichnen. Eines Tages will ich Christus ähnlich sein, auch in seinem Leiden. Die sind uns nicht erspart, mit denen müssen wir rechnen. Jeder hat seinen Anteil an diesen Leiden, das lehrt uns Paulus. Und jeder hat seine Leiden auf sich zu nehmen, Jesu wegen. Und immer geht es um die Bereitschaft, sein Leben zu lassen. Es könnte der Bruder Wang oder Wang sein, Wang, denke ich, hieß er. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Nein, er dürfte vor einiger Zeit gestorben sein. Er war lange in China gefangen, wurde dann wieder freigelassen. Und ich denke, Wolfgang Bühne hat mit ihm gesprochen und dieses Interview berichtet. Bruder Wang sagte, es kommt eigentlich darauf an, und er bedauerte, dass wohl manche Christen auch in seiner Nähe diese Bereitschaft nicht kannten. Aber er sagte, das ist der Schlüssel. Du musst bereit sein zu sterben. Immer. In jeder Situation musst du bereit sein zu sterben. Wenn du bereit bist, ganz dein Leben zu lassen, dann kannst du einen Teil deines Lebens lassen. Dann kannst du auf ein Stück Kuchen verzichten. Dann kannst du auf eine schöne Aussicht verzichten, wenn der Herr es nimmt. Dann kannst du auf einen schönen Tag verzichten. Dann musst du nicht murren. Wisst ihr, was Murren ist? Murren ist gemeldete Unzufriedenheit über Gott. Das ist ernst, nicht wahr? Wer will schon unzufrieden sein mit Gott? Aber das ist Murren. Glauben wir wirklich, dass Römer 8, Vers 28 stimmt? Einer der Verse, die wohl am meisten auswendig gelernt wird? Alles dient denen, die Gott lieben, zum Guten, zum Besten. Alles? Wirklich alles? Kommt denn alles, was wir erleben, durch die Finger Gottes? Ja, alles. Es ist nichts, das uns passiert, das nicht durch die Hand Gottes da käme. Und deshalb können wir in jeder Lage, wie Paulus uns dazu aufruft, dankbar sein. Es ist immer etwas, wofür wir dankbar sein können. Murren ist eine der schlimmsten Sünden. Das habe ich lernen müssen. Wir wollen nicht unzufrieden sein. Wir wollen bereit sein, grundsätzlich unser ganzes Leben zu verlieren. Jeden Moment. Und wenn diese Bereitschaft da ist, dann bin ich bereit, den Kürzeren zu ziehen, in jeder Situation, die weniger fordert als mein Leben. Ich bin ja immer noch da. Habt ihr Spannungen in der Ehe? Wie sah es aus im Auto, als ihr herkamt? Hat jemand gezankt mit den Kindern? Warum? Die Bibel sagt uns, dass die Ursache von Zank der Stolz ist. Ich halte zu viel von mir. Und dann verteidige ich mich. Und das kommt so schnell, automatisch gleichsam. Aber ich sollte bereit sein zu sterben. Blamiert dazustehen. Auch wenn es ungerecht ist, gerade wie Jesus am Kreuz. Hatte er Schuld? Hat er gemurrt? Nein. Jeder andere hatte Schuld, nur der am Kreuz hing, nicht. Und er hat nichts gesagt, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. So erwartet er von mir, Herbert Janssen, dass ich leide, bereit bin, mein Leben zu lassen. Das ist der Schlüssel eines himmlischen Lebens hier auf Erden. Und wenn wir dann zum Epheserbrief gehen, dann werden wir vieles besprechen, das scheinbar nichts zu tun hat mit der Maschine, mit der ich am Tage arbeite, oder mit der Küche oder mit den Kindern. Dann verlieren wir vielleicht den Zusammenhang. Aber ich will uns jetzt sagen, was Paulus im Epheserbrief sagt über himmlisches Heil und himmlische Dinge, das hat größten Wert für unser Leben hier auf dieser Erde. Wir wollen lernen, im Wort Gottes zu leben. Viele Christen schlagen kaum ihre Bibel auf. Viele Christen schlagen sie auf und lesen, aber kennen ihre Bibel nicht. Das erlebe ich immer wieder, auch in unserer Gemeinde. Sie haben gelesen, und wenn Jesus fragen sollte, habt ihr gelesen? Dann müsste man vielleicht sagen, eigentlich nicht. Man kann lesen, ohne zu lesen. Man kann deutsche Wörter vor die Augen bekommen, aber man liest sie nicht. Man liest deutsche Wörter, deutsche Sätze, und es registriert nicht, weil man die Gedanken nicht wirklich dabei sind. Wisst ihr, wenn man die Bibel lesen will, dann muss man sich Zeit nehmen, auch mal stille zu stehen und nicht nur drei Kapitel lesen, um sie gelesen zu haben, weil man ein Programm hat. Ich mag diese Systeme nicht. Der Heilige Geist hält uns immer wieder irgendwo an. Eine Frau in Amerika, die großen Erfolg hatte mit Arbeit unter Frauen, die brachte ihnen bei, wenn sie eine Konferenz hatten, hat sie ihnen wohl eine Aufgabe gegeben, alle sollten einen Text lesen. Und am nächsten Tag hat sie gefragt, wo seid ihr hängen geblieben? Und dann hat die eine Frau gesagt, bei dem Vers, und die andere Frau bei dem Vers. Sie hat ihnen beigebracht, zu lesen mit der Erwartung, dass der Heilige Geist sie irgendwo halt stellen würde. Irgendwann fällt einem etwas auf. Pass auf, lies nicht gleich weiter. Denke darüber nach. Wisst ihr, wie die Hebräer ihre Bibel gelesen haben? David und so weiter. Murmelnd. Das hebräische Wort für Nachsinnen heißt Murmeln. Und wer schon Israel war und dort die frommen Juden hat die Schrift lesen gesehen, die können da so immer wieder schwingen und dann so halblaut lesen. Versucht das mal. Ihr müsst euch nicht bewegen, das ist auch einfach eine Mechanik. Aber so halblaut. Es hat überhaupt einen Sinn, wenn man laut die Schrift liest. Dann hört man, was man liest. Wenn du alleine bist, kannst du das machen. Wenn jemand anders da ist, dann geht es etwas schwerer. Aber man kann vielleicht so halblaut. Und dann liest man, und ich hörte eine große, laute Stimme im Himmel sagen, aha. Versteht ihr? Und dann denkt man darüber nach, hält an. Ein Professor aus den Vereinigten Staaten kam zu uns nach Basel, wo ich lehrte. Und er sagt, wenn man die Bibel liest, dann muss man die Gedanken dabei haben. Zum Beispiel, wenn der Paulus da einen Schiffbruch erlebt, Apostelgeschichte 27, dann hört man den Wind, dann hört man das Schiff, wie es kracht und quietscht. Da sieht man, wie sie über Bord werfen. Dann ist man dabei. Ja? Und dann gibt es das Forschen in der Schrift. Man geht einem Wort nach, man geht einem Gedanken nach, einer Frage und so weiter. Man lebt im Wort. Ich bin Professor gewesen an einer theologischen Hochschule. Aber ich habe gelernt, dass jeder Christ das Recht hat, dem größten Gelehrten über die Schulter zu schauen. Was meine ich? Du, in Gedanken siehst du einen Gelehrten, der arbeitet in der Schrift und schreibt etwas auf, einen Kommentar oder etwas. Vielleicht liest du ein Buch, eine Auslegung. Und dieses Buch hat ein Gelehrter geschrieben, der es wissen sollte. Jetzt liest du das. Das ist so, wie wenn du jetzt da wärst, wenn er, als er es schrieb. Und du guckst ihm über die Schulter und du prüfst, was er schrieb. Und das müssen wir machen. Denn vieles, fast alles, das geschrieben worden ist, hat Fehler innen, da drin. Und wir müssen prüfen, ob es wirklich Gottes Wort ist. Auch alles, was wir gelehrt bekamen, auch was ich heute Abend sage, prüft. Der Heilige Geist leitet Lukas, wenn er schreibt, über den Apostel Paulus. Der kam nach Beröa und die Beröa sagten sich nicht, oh, hier ist der Apostel Paulus. Das ist ja einer der größten Apostel, der weiß es. Jetzt hören wir zu und das ist die Wahrheit. Lukas sagt, Moment einmal. Die nahmen ihre Bibel selbst zur Hand. Sie hörten mit einem Ohr und schauten mit ihren Augen in die Schrift. Und kontrollierten, ob es sich wirklich so verhielt, wie Paulus das verkündete. Meine Lieben, wenn der Heilige Geist das edel nannte, was die Beröa taten, dann ist es sicherlich edel, wenn jeder von uns alles, was Menschen geschrieben haben und gesagt haben, einmal unter die Lupe des Wortes Gottes nimmt und prüft, ist es wirklich so? Wie oft wird in den Gemeinden heute gefragt, wie steht es denn geschrieben? Ich weiß nicht, wie viele Male ich das von meinen Studenten gehört habe. Ich sehe einen, der ist übrigens heute Professor, aber ich höre ihn immer noch heute. Ich sage da etwas und dann fragt der Herr Professor, wo steht das geschrieben? Das war gut, das war richtig so. Und nicht alles, was ich von mir gab, stand wirklich geschrieben. Ich hatte einen Theologen konsultiert. Ich hatte gelesen, was ein Theologe, ich hatte abgekürzt. Ich hatte selbst ein theologisches Buch gebraucht und in der Meinung, er hätte die Bibel gebraucht. Und dann musste ich dazu kommen, dass ich selbst einmal Theologen prüfte und von der Schrift ausging. Und ich musste eine neue Theologie gleichsam aufbauen. Jeder von uns muss das. Jeder von uns muss fragen, wie steht es denn geschrieben? Und wenn wir das betend tun und miteinander sprechen, dann kommen wir zu einer Einmütigkeit. Diese Einmütigkeit kann wiedergeben, widerspiegeln, was wir bisher gedacht und getan haben. Aber es kann auch etwas Neues sein. Und dann merken wir, wir haben uns jetzt neu einzurichten auf diese Erkenntnis. Im Übrigen gibt es nur eine Erkenntnis, nicht zwei. Du darfst nicht sagen, das ist deine Erkenntnis oder dies ist meine Erkenntnis. Erkenntnis ist Wahrheit. Und es gibt nur eine Wahrheit. Entweder hast du sie erkannt oder hast du sie nicht erkannt. Und dasselbe mit der Auslegung. Es gibt nur eine Auslegung. Entweder sie ist richtig oder nicht. Man fragt mich, wie sehen Sie das? Wissen Sie, wie ich das sehe? Mit meinen Augen. Wie sonst? Das ist natürlich nicht seine Frage. Aber er hat seine Frage verkehrt gestellt. Man fragt nicht, wie sehen Sie das? Sondern, was sehen Sie? Was steht dort geschrieben? Wie verstehen Sie das? Wie sonst, mit dem Kopf? Ja. Aber das war nicht die Frage. Aber er hat die Frage verkehrt gestellt. Man versteht nicht wie. Man versteht oder versteht nicht. Verstehen Sie das? Ich möchte uns zurückführen zur Wahrheit. Wir leben in einer Zeit, wo alles geht. Ja, das ist deine Wahrheit, das ist dein Trost und so weiter. Aber für mich ist es so. Und alles soll toleriert werden, nur nicht das Christentum. Aber wir praktizieren dieselbe Lebensweise unter Christen. Es gibt nur eine Bibel und die gilt für alle Gemeinschaften, für alle Kirchen. Entweder stimmt dieses Buch oder es stimmt nicht. Es gibt nur eine Gemeindeordnung, nicht zwei oder drei. Und es ist unsere Aufgabe, von der Heiligen Schrift zu erfahren, was sagt die Bibel über die Gemeinde. Es gibt nur einen Heiligen Geist, nicht zwei, drei, vier. Es gibt nur eine Taufe mit dem Heiligen Geist. Es gibt nur eins, nur die Wahrheit. Und unsere Aufgabe ist es, uns der Schrift zu unterstellen, einerlei, was alle anderen sagen. Diese Bereitschaft müssen wir aufbringen. Und wenn wir das tun, wenn der Heilige Geist uns einmal ergreift und uns gehorsam macht, dann werden wir zusammenfinden. Denn es gibt nur einen Heiligen Geist. Und dann kommt Einmütigkeit. Das Gemüt, die Gemüter, die Denkweise ist dann dieselbe. Es erstaunt mich immer wieder. Ich komme immer wieder in ein neues Land oder eine neue Gegend, treffe Menschen oder lese etwas aus einer ganz anderen Gegend. Und dann merke ich, das ist genau das, was hier in der Bibel steht. Aber ich kenne den nicht und er kennt mich nicht. Wie kommt das, dass wir genau dasselbe denken? Und ich merke, Gottes Wort, der Heilige Geist war dort in Sibirien oder dort in Afrika, hat dieselbe Bibel gelesen, kommt zu derselben Auffassung. Und so sind wir alle Kinder Gottes auf der Welt, sehr verschieden, aber ein Heiliger Geist durchseelt die ganze Gemeinde. Oh, dass sie noch einheitlicher wäre, aber deshalb rufen wir einander auf, sein Wort ernst zu nehmen, damit wir wirklich zu einer Einmütigkeit kommen, dann braucht es keine organisatorische Einheit. Die ist dann gegeben. Kommen wir zum Epheserbrief. Das war eine lange Einleitung, ja? Epheser Kapitel 1. Übrigens, ich fing an, den Epheserbrief zu besprechen in Manitoba. Und ich will hier Fortsetzung machen. In Hamm hatte man einen speziellen Wunsch und ich sprach über 2. Petrus 3, die Verse 10 bis 14. Das war mein Thema in den drei Versammlungen, denen ich dort diente. Aber jetzt komme ich zurück zum Epheserbrief. Ich kam in Manitoba zu Vers 5, aber ich will die ersten 5 Verse lernen oder lesen, damit wir den Zusammenhang haben, und dann will ich Fortsetzung machen. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes. Kannst du sagen, du bist beruflich das, was du bist, durch den Willen Gottes? Wer hat deinen Beruf gewählt? Warum bist du, was du bist? Hat der Herr dich wirklich dorthin geleitet, geführt? Eine zweite Frage. Du hast einen Beruf, eine Arbeitsstelle vielleicht, aber du bist Christ. Und als Christ bist du ein Glied am Leib Jesu. Und jedes Glied am Leib Jesu hat eine Aufgabe. Die Hand hängt nicht einfach so da, wie eine tote Hand. Sie hat eine Aufgabe. Die Finger haben ihre Aufgaben. Die Augen, die Ohren und so weiter. Das lehrt uns Paulus in 1. Korinther 12. Ich frage manchmal, Geschwister, was bist du am Leib Jesu? Das ist eine Frage, die die meisten Christen nicht beantworten können. So scheint es mir. Ich habe diese Frage in unserem Männerkreis gestellt. Wir haben in Kelowna eine ziemlich große Anzahl von Neueinwanderern, Deutschen. Und die Brüder hatten schon vor Jahren den Wunsch, einfach zusammenzukommen und Fragen zu stellen und so weiter. Und jetzt tun wir das wöchentlich. Sind jetzt Jüngere und Väter und so weiter. Und ich habe, jemand hat wohl die Frage gestellt wegen Gaben, ich weiß nicht mehr. Aber ich habe das Thema aufgegriffen und habe den Brüdern nahegelegt, was seid ihr? Was ist eure geistliche Aufgabe? Das konnten sie nicht sagen. Sie waren hirnlos. Das ist etwas, was man offenbar nicht so wichtig nimmt. Wir haben unsere traditionelle Organisation und da gibt es Aufgaben, die verteilen wir organisatorischerweise. Der eine macht dies, der andere macht das. Es hat seine guten Seiten. Aber Jesus hat einen Leib gebildet. Und das ist sein Leib, nicht unser Leib. Und den organisieren wir nicht, sondern er. Und er hat dich bekehrt, nicht ich und kein anderer. Und er hat dich an eine ganz bestimmte Stelle an seinem Leib gestellt. Irgendwo gehörst du hin und das ist deine Aufgabe. Und zu dieser Aufgabe hast du eine Begabung. Dr. Janssen, der mein Lehrer war, sagte, die Aufgabe und die Gabe gehen zusammen. Die Gabe bestimmt die Aufgabe und mit der Aufgabe kommt die Begabung. Der Herr lässt das eine nicht lange ohne das andere stehen. Weißt du, was dein Beruf ist, geistlich? Nicht bist du Dirigent oder Chorsänger. Die Bibel spricht nicht im Neuen Testament von Chören. Es ist nicht verkehrt, Chöre zu haben, denn das Neue Testament übernimmt vieles vom Alten Testament und dort waren sie. Aber das ist nicht geistliche Begabung. Gnadengabe, Charisma, das griechische Wort, das ist etwas, das zum Leib Jesu gehört. Das ist etwas, das zu deinem Christsein gehört. Du wurdest Christ und mit dem Christwerden in dem Moment wurdest du eingegliedert in den Leib Christi und du bekamst eine Form, die Form eines Gliedes, das eine bestimmte Aufgabe hatte. Weißt du, was die Aufgabe ist? Wenn nicht, dann forsche heute Abend. Morgen forsche, bis du deinen Platz findest. Ich war jahrelang schon in Europa gewesen als Diener, bis diese Frage ernst wurde in meinem Leben und es kam eine Krise in unserer Arbeit Und einige von uns waren veranlasst, Fragen zu stellen. Meine Frage war, wo steht in der Bibel, was du machst? Bis mir klar wurde. Und dann wusste ich, wie ich meinen Dienst einzurichten hatte. Paulus, Apostel Jesu Christi, er wusste, was Gott bestimmt hatte für sein Leben, und das tat er und verzichtete auf anderes. Und jeder von uns hat seinen Platz. Paulus nennt dann später im Epheserbrief Hirten, Propheten, Evangelisten, Lehrer. Das sind die Führenden, die Verkündiger des Wortes Gottes. Hinzu kommen andere. Die Texte sind Römer 12, 1. Korinther 12, 1. Petrus 4, Epheser Kapitel 4, sind die Haupttexte über die Begabungen. An diesen Stellen kannst du vielleicht dich selbst finden. Es bedarf einiges an Forschen, aber das kann sehr fruchtbar werden. Und die Gemeinde kann dann fruchtbar werden. Und das neue Leben kann gedeihen. Wenn wir einmal hier stehen bleiben und uns fragen, was ist denn mein Beruf? Was ist denn der Wille Gottes für mein Leben? Den Heiligen, Paulus grüßt die Heiligen, die in Ephesus sind und treuen in Christus Jesus. Als Leute, die in Ephesus wohnten, nannte er sie Heilige. Kennt ihr Ephesus? Das war eine Hafenstadt, Hamburg, Bremen, Bremerhaven, Wilhelmshaven, Rotterdam, Amsterdam, Le Havre und so weiter. Wir wissen, was Hafenstädte sind. Sümpfe. Und der Hafen sogar, der geografische Hafen von Ephesus selbst, versumpfte, sodass die Schiffe nicht mehr rankommen konnten. Deshalb musste Paulus die Ältesten holen, mit einem Boot kommen lassen. Er musste auf See, dem See bleiben. Ephesus war auch geistlich ein Sumpf. Aber Gottes Wort hatte dort etwas ausgerichtet. Und es waren Menschen zum Glauben an Jesus gekommen, und er nennt sie Heilige, nicht Sündlose. Gott geweihte, Gott zugehörige, Gott zugeordnete. Ihr Leben war jetzt auf Gott eingestellt. Ihr Angesicht war Jesus zugewandt und nicht der Welt, nicht der Diana und so weiter. Ihr ganzes Leben war ein Leben mit dem Angesicht zu Jesus Christus hingerichtet. Das bedeutet heilig. In Christus Jesus heißen sie Treue. Man kann auch gläubig übersetzen, aber Treue scheint das bessere Wort zu sein im Zusammenhang. Es gibt Gläubige, die nicht treu sind und hören dann irgendwann mal auf, überhaupt Gläubige zu sein. Schlagt auf das letzte Kapitel, Kapitel 6, da haben wir das Gegenstück oder die Parallele, Vers 23. Friede den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben, mit unverderblicher Liebe. Das sind die Leute, mit denen Paulus zu tun haben will. Das sind die Leute, an die der Epheserbrief in Sonderheit gerichtet ist. An Menschen, die dem Herrn treu bleiben wollen. Paulus schreibt an Heilige in Ephesus und an Treue in Christus Jesus. Jetzt grüßt er mit zwei Grüßen. Der eine ist griechisch, der andere hebräisch. Die Griechen sagten Chairete. Das ist eine Abwandlung des Wortes Chara oder Charis. Chara ist die Freude, Charis ist die Gnade. Die Gnade ist das, was froh macht. Ist das nicht schön? Du kommst als Schuldner zu Jesus und du erfährst Charis und wirst froh. In welcher Form erfuhrst du die Gnade? Als Vergebung. Du bist Vergebung Und du wirst aufgerufen, etwas zu tun für Jesus. Aber du bist schwach und du brauchst Kraft. Und der Herr gibt dir Gnade in Form von Kraft. Und du wirst froh. Jetzt darfst du deine Aufgabe machen. Man singt in Gnade, Kolosser Kapitel 3, auf eine Weise, die froh macht, erfrischt. Manchmal nennt man schnelle Musik lebendige. Sie ist nicht lebendig, sie ist tötend. Ich wünschte, ich könnte mehr Leuten beibringen, lebendig zu singen, auch wenn sie langsam singen. Manchmal ist langsames Singen viel lebendiger als schnelles. In den Gemeinden wird heute zu schnell gesungen, vielerorts. Ich verstehe das heute, was mein Professor sagte, oder A.H. Unruh. Brüder, ihr singt zu schnell. Ich komme nicht mit. Ich komme manchmal nicht mit, wenn so schnell gesungen wird. Und da höre ich auf. Ich lese mir den Text lieber. Was soll ich da, die Worte einfach so in die Luft werfen? Wir wollen denken. Wir wollen, dass die Worte uns froh machen, erquicken, dass sie etwas bedeuten. Und dann gibt es viele Worte, die sind bedeutungslos. Die spenden, die liefern keine Gnade. Nichts Frohmachendes im Herrn. Paulus grüßt mit Gnade. Und diese Gnade kommt von Gott und von dem Herrn Jesus Christus und macht froh für die Ewigkeit. Dies ist ein Ewigkeitswort. Ein Wort, das wir im Alltag brauchen. Überall, von morgens bis abends, brauchen wir Gnade. Und wo die Gnade herrscht, da ist Friede. Shalom. Das ist ein hebräischer Begriff. Shalom ist aber mehr als Friede. Shalom ist Wohlergehen, Produktivität. Ein Raum, in dem es gedeiht. Deshalb übersetzt Luther im Alten Testament zu Recht, wenn dort gegrüßt wird im Hebräischen Shalom, dann kann Luther übersetzen, geht es dir wohl. Das ist genau das, was das Hebräische bedeutet. Friede. In einem Friedensraum kann etwas geschehen. 1954 machte ich eine Reise mit einem Mitarbeiter. Wir wohnten in Holland. Wir fuhren von Station zu Station durch Deutschland. Und dann sah ich vieles Neues, zerstörte Städte und so weiter. Und wir zogen dann selbst nach Nürnberg in eine zerstörte Stadt. In die Innenstadt war immer noch zerstört. Aber auf dieser Reise kamen wir dann schlussendlich in die Schweiz und dann fuhren wir weiter nach Österreich. Aber in der Schweiz fiel mir etwas auf. Wir fuhren der Straße entlang, saubere Straßenränder, saubere Gebäude, intakte Gebäude, angestrichen, schön. Und dann kam mir ein, so sieht es aus, wenn kein Krieg ist. Dann kann etwas gedeihen. Und wenn der Herr die Spannung zwischen mir und ihm ausgeräumt hat und ich versöhnt bin mit ihm, dann entsteht ein Bereich, ein Raum, in dem er etwas wachsen lassen kann. Und wenn das viele Leute sind, zusammen, und Paulus Friede grüßt, Shalom, dann wünscht er den Christen in Ephesus und in der Umgebung, wünscht er ihnen diese versöhnende Gemeinschaft mit dem Herrn, sodass ihr Leben fruchtbar wird. Das ist ein sehr großes Wort, Friede, von der Schrift her. Übrigens, der Brief geht nicht nur an Ephesus. Der ist offenbar an alle Gemeinden im Hinterland gerichtet worden. Das merkt man vom Zusammenhang her. Dazu nehme ich mir nicht Zeit, jetzt das zu erklären. Denn als Paulus evangelisierte in Ephesus, ist ja das Evangelium geklungen bis in die innersten Teile des Landes, in die ganze Provinz Asia, so hieß sie. wahrscheinlich noch über die Grenzen hinaus bis nach Kolosse und Laodikea und so weiter. Der Philemon dürfte sich in der Zeit bekehrt haben in Ephesus, als Paulus dort evangelisierte. Und wenn Paulus den Brief an die Epheser schreibt, dann wahrscheinlich auch an alle diese anderen Christen in ihren jeweiligen Ortschaften. Gnade und Friede sei mit euch. Von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn. Das Wort gelobt ist dasselbe Wort wie segnen. Am Ende des Verses steht segnete. Gott segnete uns, wir loben ihn. Aber das griechische Wort ist dasselbe. Im Englischen gebraucht man auch dasselbe Wort. Segen ist blessing. Und man sagt auch im Englischen, gesegnet sei Gott. Aber damit versteht man im Englischen etwas anderes als wir im Deutschen. Wir haben das verloren. Es hilft uns aber zu wissen, was das griechische Wort bedeutet. Das Wort bedeutet, Gutes zu sagen, Wohlwollendes zu sagen. Und wenn wir Wohlwollendes zu Gott sagen, dann loben wir ihn. Wir sprechen von seiner Güte, wir sprechen von Gutem, das er ist und tut. Wir nennen das Loben oder Preisen. Preisen ist wieder ein anderes griechisches Wort, aber Loben wäre das richtige Wort zu übersetzen, dieses Wort zu übersetzen. Wenn Gott uns Gutes sagt, dann ist das Segen. Aber das Wort Segen bekommt noch eine weitere Bedeutung vom Alten Testament her. Die Kinder Israel kommen nach der langen Wanderung nach Kanaan und Gott hält sie dazu an, sich aufzuteilen in 6 Stämme auf der einen Seite, 6 Stämme auf der anderen Seite. Dazwischen, sie sammeln sich auf eine Anhöhe, dazwischen ist eine Kluft und eine Seite ruft, gesegnet sei und die andere Seite ruft, verflucht sei. Gesegnet sind die, die das Gesetz einhalten, verflucht sind die, die es nicht einhalten. So rufen sie einander. Was tun sie? Die, die Fluch rufen, die erklären von Gott her, was er gesagt hat, wenn man nicht sein Wort hält. Die Bibel sagt, dass wer das Wort Gottes nicht einhält, der muss sterben. Und wenn es nur ein kleines Wort ist, aber er muss des Todes sterben. Das war die Strafe für das Nicht-Einhalten. Nicht jeder starb sofort, aber der Tod war die Folge des Nicht-Einhaltens des Gesetzes. Wenn Gott segnet, dann tut er das Umgekehrte. Dann spricht er von Leben. Das Wohlwollende, das er uns dann gibt, ist Leben. Das, was zum Leben dient. Wenn Gott Adam und Eva schafft und sie segnet, dann teilt er ihnen alles mit und schenkt ihnen alles, was zu ihrem Leben gehört. Was dazu dient, dass sie in dieser Welt wirklich gut leben können. Und wenn Gott uns in Christus segnet, dann hat er uns alles geschenkt. Paulus sagt, mit jedem Segen hat er uns versehen. Mit allem Nötigen, das wir hier brauchen. Wir brauchen nicht zu jammern. Wir haben alles, um Sieg zu haben. Wir haben alles, um fruchtbar zu sein. Wir haben alles, was wir brauchen, um froh zu sein in Christus. Alles. Wir haben alles, was wir brauchen, um Sieg zu bekommen. Für jeden Kampf ist alles da, was wir brauchen. Wir sind gesegnet worden mit sämtlichen Segnungen in himmlischen Bereichen. Die irdischen Bereiche, die können diesen Segen manchmal mangeln. Israel hatte den irdischen Segen verheißen, wenn sie das Gesetz einhielten. Sie hatten irdische Segnungen, das irdische Land. Wir haben geistliche Segnungen und ein himmlisches Land, das wir erben sollen. Das ist etwas anders. Eines Tages erben wir auch ein irdisches Land, aber das wartet noch. In der Jetztzeit sind wir versehen mit geistlichen, mit himmlischen Segnungen. Die himmlischen Bereiche sind die Bereiche, wo Gott wohnt. Übrigens, Vorsicht, auch die Gebiete, wo Satan wohnt. Das lernt man aus dem 6. Kapitel in diesem Buch. Dort lebt auch Satan. Das heißt, wenn die Bibel von himmlischen Bereichen spricht, dann spricht sie einfach von der geistlichen Welt. Und der Satan ist ja ein Geist und wohnt in der geistigen Welt. Satan muss mit Gott rechnen. In Hiob lesen wir, dass er vor Gott erscheint und so weiter. Das heißt nicht, dass der Himmel, in den wir kommen, auch Satan kennen wird. Nein, da wird es getrennt sein. Aber das sind zwei Gebiete in der geistlichen Welt. Das Himmlische heißt einfach die geistliche Welt. Aber wir sind versehen worden mit guten Segnungen in der Gegenwart Gottes. Im guten Himmel, können wir sagen, nicht im anderen. Wir sind gesegnet worden mit sämtlichen Segnungen in himmlischen Bereichen. Mit Vers 4 beginnt der Apostel zu beschreiben, wie das gekommen ist, dass wir gesegnet sind. Da kommt die Geschichte in den Versen 4 bis 14. Und das erste Wort, das er gebraucht, ist erwählen. Bevor wir überhaupt da waren, bevor die Welt überhaupt geschaffen war, hat er uns erwählt. Und das ist ein Wort, mit dem viele Kopfzerbrechen bekommen. Aber es ist ein sehr einfaches Wort. Es bedeutet, das Wort erwählen hat mit Liebe zu tun. Mit Freude an etwas. Die Frauen gehen einkaufen, Obst, Gemüse, was immer auch, ein Stück Möbel, schauen sich das an, das gefällt mir. Sehen Sie? Sie wählen. Sie haben Freude an dem Stück. Gott sah uns im Voraus. Und Petrus sagt uns, er erwählte uns nach Vorauskenntnis. Er wusste im Voraus, wer ihn eines Tages annehmen würde und hat diese für kostbar gehalten. Petrus erklärt das Wort erwählen in seinem 2. Kapitel des 1. Briefes. Er erklärt, was erwählen bei Jesus bedeutet und bei uns. Und er gebraucht das Wort kostbar als Variante, als noch ein Wort anstelle von erwählen. In diesem Sinne sind wir erwählt. Nicht in dem Sinne, dass Gott vorher bestimmt hat, wer gerettet werden soll und wer nicht. Die Bibel lehrt das nicht. Aber sie lehrt uns, dass Gott im Voraus die sieht, die sein werden sein in Christus und hat Freude an ihnen. Er schätzt sie. Sie sind kostbar in seinen Augen. Zusammenhängend mit diesem, sagt Paulus, ist das, was wir in Vers 5 haben. Die Bestimmung zur Sohnschaft. Sohnschaft oder Sohnesstellung ist mehr als Kindschaft. Da hat Luther es nicht ganz getroffen. Adoption ist es auch nicht. Es geht nicht um Adoption. Es geht um eine Stellung vor dem Gesetz. Paulus sagt in Galater 4, dass die Kinder Israel Kinder waren in Gottes Augen, weil sie noch nicht das Evangelium hatten. Sie lebten unter dem Gesetz. Das war das Regime, das Gott damals gebrauchte. Sie konnten gläubig werden und gerettet werden, aber sie lebten unter dem Gesetz. Das war ein anderes Regime als das Regime der Gnade. Und Paulus nennt sie Kinder. Aber er sagt, wenn Christus kommt, dann kommt das andere, dann kommt das Erfüllte. Er erfüllt das Gesetz und es ist erübrigt für uns als Regime, als Landesgesetz gleichsam. In Christus, in der Gemeinde Christi, gilt die Gnade als Regime. Und dort werden wir als Reife betrachtet, als Erwachsene, weil wir den Heiligen Geist haben, Galater 4. Wo der Heilige Geist hinkommt, da kommt die Gesinnung Gottes. Das Gesetz war die Gesinnung Gottes geäußert für Israel. Gesetz ist geäußerter Wille Gottes. aufgeschrieben, im Gewissen oder auf Tafel. Aber der Heilige Geist ist Gott, ist die Gesinnung Gottes. Und diese Gesinnung kommt in meinen Geist hinein und beprägt meinen Geist. Und so weiß mein Gewissen, weiß ich von innen her, was Gott wohlgefällig ist. Fehlt mir dieses Wissen, dann konsultiere ich Gottes Wort, ich mache meine Erfahrung und so weiter, ich werde geführt vom Heiligen Geist. Es ist ein anderes Regime, eine Art andere Lebensweise als unter dem Gesetz. Und das hat Gott schon im Voraus bestimmt. Er hätte uns zu Sklaven bestimmen können. Er hätte uns zu Engel bestimmen können. Oder wer weiß was. Aber wir wären immer noch gerettet gewesen. Aber er sagte sich, die, die ich retten will durch meinen Sohn Jesus Christus, die sollen meine eigenen Kinder, meine eigenen Söhne und Töchter sein. Das war die Bestimmung schon im Voraus. Das war der Plan Gottes. Das hat er für sich getan. Sie sollen meine Kinder sein. In Vers 5, ja, das ist Vers 5, die Bestimmung zur Sohnschaft. In Vers 6 kommt dann die Rede von der Gnade. Und damit wollen wir dann morgen Abend weiterfahren. Es geht langsam, ja? Im Himmel ist keine Eile. Da ist Ewigkeit, da hat man Zeit. Wollen wir uns Zeit nehmen für Gott und seine Gedanken nachzudenken. Ich denke, es wäre gut, wenn wir, wie ein Bruder einmal sagte, der uns besuchte, ein Mann Gottes, als ich auf der Bibelschule war, es ist gut, wenn Gott gesprochen hat, dass wir dann, und der Same gesät wurde, dass er dann wie auf dem Acker eingeeggt wird. Gebraucht man noch Eggen? Heute gibt es andere Maschinen, ja. Wir haben noch Eggen gebraucht, diese Zähne, die durch die Erde gezogen wurden. Es gilt jetzt, diesen Samen zu festigen. Was wir jetzt gehört haben heute Abend, wenn der Herr dir etwas geschenkt hat, egge es ein mit Gebet. Sorge dafür, dass es dir nicht davonläuft, dass du es behalten kannst. Du hast nicht vielleicht das Ganze behalten, aber vielleicht hat der Herr dir eine Scheibe gegeben. Nimm die Scheibe mit und genieße sie. Wir wollen aufstehen und jeder darf sich beteiligen.